redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn es um Geschichte geht, ist Matthias von Hellfeld aus Köln zugeschaltet. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Heute reden wir über das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wer sich jetzt denkt, haben wir doch im Mai schon gemacht. Ja, nee, da ist halt in Europa der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Aber der ging dann ja noch weiter, nämlich im Pazifik dahinten. Und endete erst mit, beziehungsweise kurz nach dem Abwurf einer Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki.
So ist es. Und da kann man auch all denen, die uns geschrieben haben, dass das doch gar nicht das Ende des Zweiten Weltkrieges war, ich weiß da was, sagen,
stimmt.
Jawohl, das wussten wir auch. Aber wir haben einmal so ein bisschen unsere europäische Sichtweise gemacht und jetzt auf der anderen Seite sozusagen machen wir eine Weltsicht, indem wir einfach sagen, ja, tatsächlich im Mai, genauer gesagt am 8. des Monats Mai 1945 hat der Krieg in Europa aufgehört, weil die Deutschen an dem Tag kapituliert haben. Und die Japaner haben eben nicht kapituliert, das hatte auch seine Gründe und die Amerikaner hatten eine Heidenangst davor, dass dieser Krieg im Pazifik, der sehr, sehr, sehr viele Tote gekostet hat, noch sich irgendwie ewig hinstrecken würde und man war auch nicht so ganz klar, was denn wohl mit den Sowjets passieren würde, wie Stalin reagiert und so weiter. Also es war eine relativ komplizierte Gemengelage und die Geschichte sozusagen der Atombombe, die dann fiel im August auf Hiroshima und drei Tage später, also am 6. und am 9. August 1945 auf Nagasaki, die beginnt natürlich schon sehr viel früher und zwar im Grunde genommen mit der Entdeckung der Kernspaltung. Und diese Entdeckung der Kernspaltung geht zurück auf Otto Hahn. Otto Hahn ist ein Chemiker aus Frankfurt gewesen, der gemeinsam mit Fritz Strassmann, der war ebenfalls Chemiker, kam allerdings aus dem schönen Boppard am Rhein.
Der hat's gut.
1938 haben diese beiden die Kernspaltung entdeckt. Und das war ja sozusagen die Grundlage dafür, dass es überhaupt eine solch verheerende Rakete bzw. Bombe geben könnte. Und 1938, da weiß man als kluger Mann, kurz danach beginnt der Zweite Weltkrieg, nämlich 1939. Und das hat viele Wissenschaftler dazu gebracht, zu emigrieren aus Deutschland und Europa, und zwar nach Amerika, in die USA. Und viele von diesen Wissenschaftlern waren oder einige waren so am Rande dieser Kernspaltungsentdeckung mit dabei gewesen und die waren der Meinung, dass die Deutschen tatsächlich an der Atombombe basteln würden. Und einer, der dieser Überzeugung auch war, war Albert Einstein. Der allerdings war schon sehr viel früher emigriert, nämlich 1934 wurde er zwangsweise ausgebürgert durch den Nazistaat. Er wanderte in die USA ein. Und er unterzeichnete 1939, also kurz nachdem die Kernspaltung sozusagen bei den Wissenschaftlern in der ganzen Welt rumgegangen ist, einen Brief, den ein ungarischer Wissenschaftler an Theodore Roosevelt verfasst hatte. Das war der damalige amerikanische Präsident. Und der Brief beinhaltete die Aufforderung an den amerikanischen Präsidenten, ebenfalls eine Atombombe bauen zu lassen.
Oh.
Weil man ansonsten der Gefahr sozusagen entgegensehen müsse, dass die Deutschen sie alleine hätten. So, und Einstein hat im Übrigen hinterher gesagt, das war ein schwerer Fehler, der schwerste seines Lebens sogar, dass er sozusagen den amerikanischen Präsidenten mit seinem Namen, der war ja schon Nobelpreisträger, das war eine ganz berühmte Figur, sozusagen aufgefordert hat, diese verheerende Waffe bauen zu lassen. Er selber war an den Arbeiten, um das auch nochmal klarzustellen, nicht beteiligt, weil das FBI ihn als Sicherheitsrisiko im Zuge der Kommunistenangst eingeschätzt hatte und deswegen durfte er an den Arbeiten nicht teilnehmen. Das heißt, er war so einer der Mitbegründer sozusagen, der Urheber, aber er war selber daran nicht beteiligt. Das ist ein Punkt und das hat er später in seinem Leben böse bereut, nämlich nachdem die beiden Bomben gefallen sind und die Konsequenzen aus diesen Abwürfen klar wurden.
Naja, weil das Argument, sonst hat das alleine, konnte man dann ja hinterher auch noch auf die Sowjetunion übertragen. Wir müssen weitermachen, sonst ist ja uns die Sowjetunion, hat ja schon Einstein gesagt und damit bist du für den Rest deines Lebens gefangen, ja.
Ja, und natürlich hat auch die Sowjetunion geforscht. Das kann man auch namentlich an Igor Kurchatow festmachen. Das war ein Physiker. Aber der Durchbruch in dieser Forschung gelang eben erst nach dem Krieg. Also die erste sowjetische Atombombe wurde 1949 gezündet. Und tatsächlich war die Angst, dass die Deutschen die Atombombe haben könnten, nicht so ganz unbegründet, weil also ein großer Name, den wir alle kennen, nämlich Werner Heisenberg, ein Physiker, tatsächlich daran arbeitete, die Atombombe zu basteln. Und allerdings hat er von vornherein schon gesagt, angesichts der Kriegslage und der wegen der Kriegslage natürlich knappen Ressourcen, ist die doch wohl ziemlich aufwendige Urananreicherung, also vom Material her aufwendige Urananreicherung, vermutlich nicht während des Krieges herzustellen. Und dann hat er sozusagen gesagt, wie lange dauert denn dieser Krieg? Und hat gesagt, naja, ungefähr 5 Jahre. Das heißt also, er hat gesagt, wenn wir jetzt noch 5 Jahre Krieg haben, dann brauchen wir noch ungefähr 5 Jahre, um das wirklich, ich sag mal, herzustellen. Und das wäre dann sozusagen zu lang gewesen, um es im Krieg noch einzusetzen. Ja. Das ist natürlich auch alles Quatsch, weil man das nicht nachkontrollieren kann. Aber jedenfalls, das war so ein bisschen die Meinung von Heisenberg. Und als letztes schließlich auch die Japaner hatten ein solches Forschungsprojekt. Also nachdem die Kernspaltung entdeckt war und die Wissenschaftler in der ganzen Welt das mitbekommen haben, war klar, dass überall geforscht wurde, eben auch in Japan. Aber da ist es eben nicht weitergegangen. Es hat nicht funktioniert. Und was auch wichtig ist zu wissen, ist, es war natürlich überall ein absolutes Geheimhaltungsprojekt. Das heißt, man wusste nicht von den anderen.
Ja.
Ja, also die wussten nicht, wie weit der Forschungsstand wirklich ist. Man hatte nur Vermutungen. Und das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass in Amerika am 2. August 1939 sozusagen der Auftrag kam oder der Bau der Atombombe begonnen wurde mit den notwendigen grundlegenden Forschungsarbeiten dazu. Das war also noch 1,5 Jahre, bevor die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten, in den Zweiten Weltkrieg eintraten, nämlich nachdem die japanische Luftwaffe Pearl Harbor bombardiert hatte. Das war Ende 1940. Also man muss schon auch sehen, also
es hätte eine auch wahrscheinlich sein können, oder es war auch wahrscheinlich, dass die Japaner den Amerikanern eine Atombombe auf den Kopf werfen.
Das haben sie ja schließlich gemacht, aber die Japaner umgekehrt haben den Amerikanern.
Was habe ich gesagt? Ja, genau, ich meine, ja, Entschuldigung.
Aber ist egal.
Die Japaner den Amerikanern.
Also das Risiko sozusagen, dass wenn einer von denen die Bombe herstellt, dass er sie dann auch einsetzt, ja, das ist die philosophische Frage, mit der wir uns am Schluss der Sendung beschäftigt haben. Da wurde uns gesagt, ja, das hätten alle gemacht. Auf die Frage, warum, man muss doch mal überlegen, was dabei rauskommt, haben die gesagt, naja, damals war das eben anders. Die haben gesagt, wir haben diese Waffe, jetzt setzen wir sie auch ein. Ja. Weil einfach die Konsequenzen, ich sag mal, höchstens theoretisch bekannt waren. Ja, also die Atombombenexplosion irgendwo in der Wüste von Los Alamos oder so, das war zwar auch ein optisches Spektakel, aber man konnte eben nicht so genau sagen, wie viele Menschen werden denn eigentlich wirklich tot sein, wenn das passiert? Oder wie viele Häuser sind kaputt und so weiter?
Was Langzeitfolgen
für Verwüstungen wird es geben? Langzeitfolgen sowieso nicht.
Na ja, gut, und es gab ja auch keine wirkliche öffentliche Debatte über solche Dinge. Also das war halt erstens war es mitten im Krieg. Zweitens hat die Öffentlichkeit sowieso kein Forum gehabt, wo sie das hätte debattieren können. Denn drittens gab es nicht wirklich, ja, ich sage mal so weltumspannend, zumindest demokratische Ansätze. Ja. Heute, wenn es von heute betrachtet, heute würde es halt ganz anders diskutiert werden. Sieht man ganz gut an den Drohnen einsetzen und wie darüber diskutiert wird. Das finde ich ein bisschen ähnlich, wenngleich natürlich eine Atombombe da nochmal einige Größenordnungen schädlicher ist.
Ja. Ja, aber natürlich ist es nicht diskutiert worden, das kann man wirklich festhalten. Und natürlich ist es alles Geheimhaltungsprojekt gewesen. Und natürlich war das letztendlich die Entscheidung der, ich sag mal, Chefs der Regierung, also des amerikanischen Präsidenten oder von mir aus auch von Hitler, die also einfach auf den Knopf drücken mussten und sagen, jetzt machen wir das. Und dieser Knopf wurde gedrückt in Amerika Anfang August 1939. Und ab 1940 wurden dann die meisten wissenschaftlichen Ressourcen der Vereinigten Staaten diesem Atomprojekt zugeordnet.
Aha.
Habe ich eigentlich eben gesagt, dass Hiroshima 1940 war? Ich glaube ja, das war 41, da habe ich mich vertan. Also es war im Dezember 1941. Im Sommer 1941, also bevor dieser Angriff auf Pearl Harbor stattgefunden hat, gab es dann die ersten Forschungsergebnisse, die konkret darauf hingewiesen haben, dass man das bauen könnte. Und einen Tag bevor dieser Angriff auf Pearl Harbor stattgefunden hat, da hat sich der Roosevelt, also der amerikanische Präsident, dazu hergegeben, sozusagen ein Komitee zu bilden, das sogenannte S-1-Komitee, das den Bau einer Atomwaffe leiten oder koordinieren sollte. Und zu diesem Komitee stieß kurz danach auch der berühmte Robert Oppenheimer.
Ah.
Robert Oppenheimer, 1904 in New York geboren, hatte das Spezialgebiet theoretische Physik.
Mhm.
Und er wurde ab 1942, also kurz danach sozusagen, der wissenschaftliche Leiter des sogenannten Manhattan Projects. Und ich habe immer schon überlegt, warum heißt das eigentlich Manhattan Project? Das ist nämlich tatsächlich ein wirklich gigantisches Ding gewesen. 150.000 Menschen waren daran beteiligt, ein militärisches Forschungsprojekt eben zur Entwicklung und zum Bau der Atomwaffe. Und es wurde tatsächlich benannt nach dem Stadtteil in Manhattan, beziehungsweise in New York, weil dort nämlich das Hauptquartier lag. Und das Manhattan Project sozusagen ist in einem Stadtteil von New York angesiedelt gewesen, also jedenfalls der bürokratische Kopf der ganzen Sache. Und da gibt es auch einen Grund zu, warum das eben genau 1942 sozusagen noch mal favorisiert, noch mehr sozusagen angeschoben wurde, weil nämlich die amerikanische Spionage in Norwegen herausgefunden hatte, dass die Deutschen, die das Land im April 1940 besetzt hatten, gemeinsam mit norwegischen Forschern eines Chemie- und Kraftwerkes sogenanntes schweres Wasser produzieren, und zwar in großen Mengen. Und dieses schwere Wasser wird, wie man weiß, benötigt zur Kernspaltung. Und im Sommer 1942 haben amerikanische Spione beobachtet und herausgefunden, dass die Produktion des schweren Wassers extrem gesteigert wurde. Und sie befürchteten, dass das ein Hinweis sein könnte, dass die Deutschen tatsächlich kurz davor sind, diese Atombombe zu basteln. So, und jetzt sagten die, jetzt müssen wir aber mal richtig loslegen. Und von dem Moment an haben die Amerikaner alle ihre Ressourcen, die sie nicht sozusagen im Krieg gebunden hatten, auf dieses Manhattan Project gerichtet und haben eine kleine Forschungsstadt gebaut in den Bergen von New Mexico, und das ist das berühmte Los Alamos.
Mhm.
Und am 16. Juli 1945 fand der erste Test in dieser wirklich nicht besiedelten Gegend statt. Und dieser Test war erfolgreich. Also es war der erste erfolgreiche Atombombentest. Der neue amerikanische Präsident war Harry Truman. Roosevelt war im April 1945 verstorben. Das war, der hatte Kinderlähmung und er saß immer im Rollstuhl und war also ein im Prinzip schon lange Zeit schwerkranker Mann. Und Harry Truman war im Juli 1945 gar nicht in Amerika, sondern in Potsdam. Weil nämlich in Potsdam vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 die berühmte und wichtige Potsdamer Konferenz stattfand, an der er, Winston Churchill und Stalin teilgenommen haben und im Hintergrund auch Charles de Gaulle als Vertreter der französischen Widerstandsbewegung.
Mhm.
So, und die Konferenz war in vollem Gange. Er bekommt die Nachricht und sagt, die Bombe soll einsatzbereit gemacht werden, aber nur unter seinem Kommando. Das heißt, er soll derjenige sein, der also sagt, so Jungs, jetzt wird sie abgeworfen.
Ja.
Das ist wohl nicht richtig übermittelt worden. Es ist falsch interpretiert oder mit Absicht nicht zur Kenntnis genommen worden. Jedenfalls fährt Truman Anfang August, die Konferenz geht bis zum 2. August, mit dem Schiff zurück nach Amerika. Das dauert ein paar Tage. Und auf der Rückreise in die USA erfährt er davon, dass über Hiroshima am 6. August die Atombombe abgeworfen wurde.
Mhm.
Das heißt, der Abwurf ist sozusagen ohne Befehl ausgeführt worden.
Oder krass.
Und mit einem falsch interpretierten Befehl.
Das ist ja Emser-Depesche, ne?
Ja, da setzt eben sozusagen die Frage auch ein, dass die sich wirklich keinen Gedanken gemacht haben darüber, was jetzt passieren würde. Und die haben einfach gesagt, wir müssen...
Hey, krass, wir haben eine Bombe, lass mal schmeißen.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Die Deutschen hätten sicher genauso gehandelt. Also die hätten das, weil man einfach darüber, das muss man jetzt mal unabhängig von verbrecherischen sonstigen Gedanken weglassen, die haben einfach darüber nicht diskutiert oder nicht auf dem Schirm gehabt, dass man das sozusagen mit bedenken muss.
Es würde mich auch gar nicht mal so sehr wundern, wenn nicht der Abwurf der Bomben über Hiroshima und Nagasaki überhaupt erst dazu geführt hat, dass ein ernsthafter, tiefer ethischer Diskurs auch in den Naturwissenschaften stattfindet.
Unbedingt.
Also würde mich nicht wundern, wenn das, ja genau, das auch gesagt wurde, so, Moment mal, wir haben hier, ne, hatten wir jetzt gerade Eingriff in die menschliche Keimbahn, wo dann auf einmal gesagt wird, so, nee, wir diskutieren jetzt das erstmal und gucken, wollen wir das? Wollen wir Menschen wirklich diese genetischen Manipulationen?
Ja,
könnte sein.
Also der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ist ein Menschheitsereignis gewesen, das die Welt verändert hat. Und zwar natürlich in Japan sowieso, aber insgesamt auch, weil jetzt auf einmal, man konnte sozusagen angucken, was da passiert. Aber wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen sozusagen, weil es natürlich auch für die Amerikaner interessant war, in Anführungsstrichen, was da jetzt auf der Erde los war, wo sie so. Denn sie haben sich diese beiden Städte ausgesucht, weil sie wussten, dass die noch nicht zerstört sind. Das ist auch wirklich perfide.
Ja.
Sie haben gesagt, wir schmeißen die jetzt über diesen Städten ab, weil dann können wir hinterher sehen, welche Wirkung die Bombe wirklich hat.
Moment, das war auch noch gleichzeitig ein Experiment.
Es war auch noch ein Experiment.
Boah, ist das zynisch, ey.
Das war eben nicht zynisch, sondern das war, weil die sich diese Gedanken nicht, hätten sie sich die Gedanken gemacht, dann wäre es zynisch. Es ist nur für uns zynisch. Wir können auch die Römische Republik, da kannst du auch jeden Tag 30 Beispiele finden, wo du sagst, zynisch. Arme Sklaven, Löwen zum Fraß in einer Open-Air-Veranstaltung vorzuwerfen, ist zynisch und verbrecherisch. Das war für die Leute damals was ganz anderes. Das hatte da, wir können das nicht mit unseren Kriterien, will ich damit sagen, beurteilen. So, jetzt werden diese Bomben abgeworfen und es geht erstmal mehrere Stunden lang keine Meldung um die Erde, dass das passiert ist. Es ist nicht bekannt.
Naja, wer hätte es auch mitkriegen sollen? Also alle die Amis.
Nee,
die Amis
waren nicht alle tot.
Na gut.
Die waren nicht alle tot, wenn du das denkst. Sondern was passiert ist, die Kommunikationsleitungen von Hiroshima meinetwegen nach Tokio waren zerstört.
Ja, klar, ja.
Das heißt, die konnten nicht telefonieren.
Ja.
Sie konnten auch nicht einfach ein Flugzeug in die Luft heben, weil die alle kaputt waren. Also es war sozusagen, über diese Stadt breitete sich das grauenhafte Schweigen aus.
Mhm.
6 oder 7 Stunden später wird von einem ganz weit entfernt liegenden Militärstützpunkt der japanischen Armee an das Hauptquartier eine Explosion gemeldet, mit dem Hinweis, es sei vermutlich ein Munitionslager in die Luft geflogen. Der amerikanische Präsident ist derweil auf seinem Schiff unterwegs nach Amerika, bekommt die Nachricht, dass die Bombe abgeworfen wurde und fordert sofort die Japaner auf zu kapitulieren.
Ja, mit wahrscheinlich der Drohung, wir haben noch so ein Ding.
Nee, der hat einfach nur gesagt, jetzt ist Bingo hier, jetzt ist Schluss.
Ja.
So. Aber die Japaner kapitulieren nicht.
Mhm.
So, und dann ist natürlich die Frage, warum? Haben sie wirklich gemeint, sie könnten den Krieg noch gewinnen? Die Antwort lautet nein, weil sie wussten schon Monate vorher, dass sie den Krieg verloren haben, weil ihre Kräfte völlig aufgebraucht waren und sie überhaupt keine Ressourcen mehr hatten und eben nicht wussten, wie das weitergehen sollte. Die Bedingungen, die Amerikaner gestellt hatten, die gipfelten darin, dass die Japaner auf ihren Kaiser verzichten müssten.
Ja.
Und da haben die gesagt, das werden wir niemals tun. Das können wir nicht akzeptieren. So, und dann haben sie gehofft, dass Stalin, der ja sozusagen direkter Nachbar ist, ihnen ein besseres Friedensangebot offerieren würde, wo möglicherweise der Tenno, also der japanische Kaiser, drin sein könnte. Aber die Sowjetunion macht das Gegenteil. Denn in Potsdam und in anderen Konferenzen wurde eben auch beschlossen, dass auch der Krieg im Pazifik von den Alliierten gemeinsam beendet würde. Also erklärt die Sowjetunion am 8. August 1945, also 2 Tage später, Japan den Krieg und marschiert in der Mandschurei ab. Marschiert in die Mandschurei ein.
Ja.
Beschlossen bei der Konferenz übrigens von Jalta, die war im Februar 45. So, und dann einen Tag später setzen die Amerikaner noch einen drauf und werfen eine zweite Bombe ab über Nagasaki.
Mhm.
So, und immer noch diskutieren die Japaner darüber, dass sie kapitulieren, ja, aber zu ihren eigenen Bedingungen.
So ein bisschen wie die Deutschen auch, ne? Also so fühlt sich an, so bis zur letzten Patrone, rah, rah.
Ja.
Also weil,
das mal wertfrei sagen, ja.
War das, Dönitz hat doch, glaube ich, sogar irgendwie kurz vor dem Waffenstillstand noch angeboten, einen Waffenstillstand angeboten und nicht zu kapitulieren, oder? Das ist doch genauso absurd letztlich.
Ja, aber die wollen natürlich versuchen, ihre Haut zu retten.
Ja.
Die wollen natürlich, dann kommt noch die Mentalität der Japaner dazu, die ich nicht beurteilen kann, die aber anders ist als unsere. Also da muss man einfach mal sozusagen vorsichtig sein mit der mit der Bewertung, weil, wie gesagt, hinterher gesagt, es ist alles ganz einfach. Damals haben die Japaner gesagt oder gedacht, wenn wir unseren Kaiser loswerden, der hieß damals Hirohito, wenn wir den loswerden und wenn der sozusagen abgesetzt wird, dann ist unsere Ehre zerstört, dann ist das ganze Land hin, dann ist unsere gesamte Existenzbegründung sozusagen dahin. Mhm. Und das können wir nicht akzeptieren. Und am 15. August, also eine knappe Woche später, hielt dieser Kaiser eine Rede. Und jetzt kommt es, das habe ich auch wirklich nicht gewusst. Die Japaner, die überwiegende Zahl der Japaner hat diesen Mann noch nie vorher gesehen und noch nie vorher gehört. Der war gottgleich sozusagen, ja, der war wirklich völlig abgehoben in seinem Palast oder wie immer das hieß da, jedenfalls er war im Grunde genommen ein Heiliger, der einfach weg war und weit oberhalb des normalen japanischen Volkes schwebte. Und deswegen auch von denen weder angeguckt noch angehört werden konnte. Mhm. Und der hält am 15. August 1945 eine Rede, in der er unter anderem sagt, den Krieg unter diesen Umständen fortzusetzen, würde nicht nur zur völligen Vernichtung unserer Nation führen, sondern zur Zerstörung der menschlichen Zivilisation. So, und jetzt hast du zum ersten Mal sozusagen eine Konsequenz aus dem Abwurf dieser Bomben verbalisiert, nämlich die Zerstörung der menschlichen Zivilisation. Die Japaner haben gesehen, dass das, was da passiert ist, eine Dimension erreicht hat, die man nicht mehr handeln kann, die einfach so gigantisch groß ist, dass es da keinerlei Diskussion mehr geben konnte. Das muss sofort aufhören. Mhm. Also haben sie am 2.9. Eine entsprechende Kapitulationsurkunde nach amerikanischen Vorstellungen angenommen. Am 9. September kapitulierte die japanische China-Armee und als letztes dann drei Tage später die Südostasien-Armee in Singapur. Und damit war am 12. September 1945 der Zweite Weltkrieg endgültig zu Ende. Ja, so, und dann, und das ist das, wo ich dann sagen würde, von heutiger Sicht aus gesehen, das ist echt kaum vorstellbar, sind Amerikaner gekommen und haben die Menschen, die das überlebt haben, untersucht. Mhm. Aber sie haben sie nicht geheilt. Sie haben ihnen nicht Medizin gegeben. Sie haben sie nur untersucht, weil sie wissen wollten, was für Folgen hat das.
Naja, aus heutiger Perspektive auch wieder zynisch. Aus damaliger Perspektive, das war der Feind. Warum hätte ich den jetzt noch irgendwie? Ne, warum soll ich noch Ressourcen aufwenden, um dem Feind auch noch was Gutes zu tun?
Ja. Ich wollte es einfach nur mal sagen, weil wir, ich hatte so gedacht, naja gut, jetzt haben sie die Bomben abgeworfen, jetzt lassen wir das mal einfach so stehen und dann könnten sie doch wenigstens hinterher ein paar Rotkreuzhelfer rüberschicken, oder? Macht er aber nicht. Also das ist schon.
Ja, aber macht das irgendeine Macht, vor allen Dingen damals, irgendeine Macht, die gerade ein anderes Land besiegt hat, schickt diese Macht dann Hilfstruppen in dieses Land oder sagen die, nee, wir haben euch jetzt besiegt, ihr kümmert euch jetzt mal selber um euren eigenen Scheiß? Ja,
das hätte ich erwartet, dass sie sich gar nicht kümmern, aber dass sie reinfahren in das Land und gucken, wie es den Leuten geht und sagen, ach guck mal, so wirkt so eine Bombe.
Jetzt verstehe ich deinen Punkt. Ja,
ja und ja. Dann sagen und dann wieder weggehen, das finde ich also, das finde ich dann schon.
Ist dann aber halt auch letztlich auch wieder unethische Wissenschaft, die da passiert in dem Fall dann, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das unethische, Ich halte den jetzt, also das ist so einfach zu sagen, das sind alles Gangster und unethische Idioten gewesen.
Nee, das lerne ich ja, in dieser Sendereihe von dir lerne ich ja doch immer und immer wieder. Aus heutiger Sicht sieht das so aus. Aus damaliger Sicht, die haben gesagt, wir haben hier ein Werkzeug, dieses Werkzeug haben wir angewandt und zwar in einem Land, das wir jetzt gerade einfach so betreten dürfen, weil das nämlich der Feind ist. Also betreten wir dieses Land und gucken mal, wie dieses Werkzeug funktioniert hat. Aha, interessant. Alles andere interessiert uns nicht, weil das ist der Feind. Die sollen sich mal schön selber kümmern. Hätten uns ja nicht angreifen müssen, dann müssten sie uns jetzt auch nicht um Hilfe bitten. Ja. Ich glaube, so einfach denkt man dann.
Ja, wahrscheinlich. Es ist,
es ist furchtbar, aber
ja, es ist furchtbar, genau. Es ist einfach, keine Ahnung. Es ist eine Katastrophe, was da passiert ist. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und die Reaktionen der Amerikaner und der restlichen Welt waren eben auch für uns heute, Wir können
froh sein, dass das so kleine Bomben waren, die da abgeworfen wurden.
Ja, für damalige Verhältnisse waren es Riesenbomben, ja. Für unsere heutigen waren es kleine Bomben. Und jetzt kommt aber das, was wir am Anfang schon mal auch so ein bisschen erwähnt hatten. Es hat natürlich letztendlich dann doch eine Konsequenz gehabt, die dann wiederum gut war. Also alles in Anführungsstrichen gesagt. Aber ich glaube, wenn diese Bomben nicht gefallen wären, im Übrigen mit Konsequenzen bis heute, also es sterben immer noch Leute an den Folgen, es wird sogar teilweise, gibt es wohl Hinweise darauf, dass diese Verstrahlungen und Krankheiten, die daraus resultieren, vererbbar waren oder sind. Es gibt offenbar, immer noch Konsequenzen aus der ganzen Geschichte, dass also irgendwelche Stellen gefunden werden, wo Verstrahlungen noch nachzuweisen sind und wo eben Menschen darunter leiden. Mhm. Das ist das eine. Das andere aber ist, es hat natürlich auch die Angst davor geschürt. Also Politiker und Menschen, ganz normale Menschen, haben auf einmal gesehen, das, was da mit so einer Bombe passiert, das ist wirklich unkalkulierbar großes Risiko. Das ist einfach für uns, die das abwerfen und für die, auf die es abgeworfen wird, so eine Katastrophe, dass man den Einsatz einer solchen Bombe sich wirklich 10-mal überlegen sollte.
Ja.
Und daraus glaube ich jedenfalls, das kann man nicht jetzt so in dieser Gedankenkette so, ich sag mal, einfach logisch hintereinander beweisen, daraus ist, glaube ich, die Konsequenz entstanden, dass dieses gegenseitige Abschreckungspotenzial dann so groß war, dass es eben im Kalten Krieg nicht ein weiteres Mal eingesetzt wurde, sondern dass man sich dann auf diese in Anführungsstrichen Stellvertreterkriege geeinigt hat.
Mutually Assured Destruction hieß das damals, ja. Also gegenseitig, also Gleichgewicht des Schreckens, glaube ich, dann auf Deutsch.
Genau, aber dieses Gleichgewicht bestand darin, nur noch mal so zur Information, wir konnten uns gegenseitig 10-mal umbringen.
Ja.
Und das war schon wieder das Gleichgewicht des Wahnsinns irgendwie, aber es hat eben funktioniert. Und es gibt viele Leute, die sagen, ohne dieses gegenseitige Bedrohen mit dieser absoluten Katastrophe, die man in Hiroshima und Nagasaki gesehen hat, wäre es möglicherweise zu einem dritten Weltkrieg gekommen.
Davon bin ich fest überzeugt. Klar, es ist Spekulation, aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt. Man muss sich dann nur mal die Wehrtechnikentwicklung die Wehrtechnikentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg angucken. Wir wären mittlerweile in der Lage, so entsetzliche konventionelle Kriege zu führen, darum, ich weiß, es ist so absurd das irgendwie ist, aber darum, ich finde das eigentlich ganz gut, dass es Atomwaffen gibt, dass irgendwer immer ein bisschen Angst davor haben muss, dass man ihm komplett seinen Laden wegbombt und damit dann halt auch seinen Einflussbereich. Das Problem sind halt dann so wild gewordene Mullahs irgendwo, denen ist das egal im Zweifelsfall, ja. Mhm. Darum versuchen wir halt auch Atomkraftwerke, insbesondere in instabilen Staaten, zu verhindern, weil wer ein Atomkraftwerk bauen kann, der kann auch eine Atombombe bauen. Das ist dann zwar nochmal ein bisschen komplizierter hinten raus, aber ja, wenn du wenn du Kernkraftwerke hast, kannst du auch Nuklearwaffen bauen daraus.
Ja, das ist ja das Problem mit dem Iran.
Ja, genau. Das ist das Problem mit dem Iran. Ja, Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 10. August 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Redet.